Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Anfang Dezember schweift der Blick mancher Menschen sehnsüchtig nach Italien. Wegen des Wetters aktuell, aber vor allem wegen der Eröffnung der Mailänder Scala. Die Aufführung von Verdis Oper Don Carlo am vergangenen Donnerstag wurde allerdings zunächst von Ereignissen im Zuschauersaal überschattet. Nach dem Absingen der Nationalhymne Brüder Italiens ruft jemand vom Rang: Nicht das Italien der Faschisten! Applaus. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die im vergangenen Jahr noch kokettiert hatte, sie wisse gar nicht, wie man sich in der Oper kleiden und benehmen müsse, bleibt der Vorstellung fern, genau wie der Staatspräsident Mattarella. So umreißt Jan Brachmann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Lage im Publikum. Auf der Bühne hingegen herrscht Harmonie. Und das, obwohl die wegen ihrer Putin-Nähe umstrittene russische Diva Anna Netrebko die weibliche Hauptrolle singt. Das tut sie offenbar so brillant, dass der Rezensent alle politischen Vorbehalte beiseite schiebt. Vielleicht war Netrebko als Sängerin nie so gut wie jetzt, da ihr Flittchen-Charme, mit dem sie sich vor knapp 20 Jahren zum Boxenluder der Phonoindustrie hatte machen lassen, verflogen ist. Jetzt nämlich konzentriert sie sich mehr denn je auf ihre Kunst, um sich wenigstens dort unangreifbar zu machen. Es gelingt ihr in einer Weise, die höchsten Respekt verdient. Wer sich die Ticketpreise der Scala nicht leisten kann, könnte stattdessen natürlich auch der heimischen Kulturindustrie etwas Gutes tun und mal wieder ins Kino gehen. Etwa in das neueste Werk von Deutschlands wohl erfolgreichstem Autorenfilmer Till Schweiger, dessen Image zuletzt ebenfalls etwas gelitten hatte, Stichwort Trunkenheit am Set, Stichwort Ohrfeige. Nun erscheint ein Film mit dem optimistischen Titel »Das Beste kommt noch«, der ihn rehabilitieren soll. Zunächst mal gibt es mehr vom selben. Pubertäre Witze, schwule Panik, Tochter Emma in einer Nebenrolle, die in grau-braun-beige-Tönen patinierte Einrichtungskatalog-Ästhetik, viel Gefühl ohne emotionale Tiefe, alles ist irgendwie geil, urteilt Andreas Busche im Berliner Tagesspiegel. Auch die Tatsache, dass die von Schweiger verkörperte Hauptfigur Alkoholprobleme hat, erscheint dem Kritiker vor dem Hintergrund der gegen ihn erhobenen Vorwürfe ein Manko zu sein. Wie gut, dass der Schauspieler in der Neuen Zürcher Zeitung im Gespräch mit Andreas Scheiner Gelegenheit erhält, ein paar Dinge gerade zu rücken. Wie ist die Stimmung bei ihm am Set? Alle strahlen. Endlich drehen wir wieder zusammen. Das macht immer so einen Spaß. Für mich ist es eine Ansammlung von Glücksgefühlen. Ah ja. Und was sagt Til Schweiger zu Journalisten, die eines seiner Werke schlecht rezensieren? Digga, das ist ein geiler Film. Check's doch mal. Also vielleicht doch nicht ins Kino, sondern einfach zu Hause bleiben, ein Buch lesen? Auch hier drohen ungeahnte Gefahren, wie wir einem Gespräch von Joachim Hentschel mit Rolling Stones-Gitarrist Keith Richards in der Süddeutschen Zeitung entnehmen. Angeblich wurden sie 1998 in ihrer Bibliothek von einem herabfallenden Buch schwer getroffen. Das ist die Wahrheit. Das Ding hätte mich fast dahingerafft. Es war Leonardo da Vincis Buch über die Anatomie des Menschen. Keith Richards hat zwar erst in 10 Tagen Geburtstag, aber wenn man ein solches Interview im Kasten hat, muss es natürlich raus. Zumal, wenn der Geburtstag ein 80. ist. Obwohl, einem viel zitierten Mythos zufolge, ist der Gitarrist ja unsterblich. Auch darüber macht der Journalist seine Witze, deren Pointen der Jubilar natürlich alle kennt. Etwa den: Für jede Zigarette, die du rauchst, nimmt Gott einen Tag deines Lebens weg und gibt ihn Keith Richards. Oder den: Wir sollten uns langsam Gedanken darüber machen, was für eine Welt wir Keith Richards hinterlassen wollen. Und der altersweise Richards sagt sehr, sehr ernst: Ich hoffe, Sie machen sich wirklich Gedanken darüber.